Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Also wir haben jetzt den Inselpark, der so eine grüne Lunge ist vom ganzen Areal. Und ich fände es schön, wenn das Grün und die Gebäude das in eins reinfließt. Dass man nicht einfach sagt, hier ist jetzt der Park und der Rest ist versiegelt. Dass man wirklich das wie ganzheitlich anschaut und die Gebäude womöglich begrünt und eben vielleicht auch einen Nistkasten in einem Gebäude, dass das auch in einem Neubau einfach ein Standard ist, dass man ein Gebäude baut, schaut, man kann irgendwie noch etwas machen, vielleicht auch für die Vögel. So weit sind wir heute noch nicht ganz und das wär sicher mein Wunsch.
Im Dezember sind der Stefan Müller, der Spitalgärtner vom Inselspital, und ich am Eingang vom Inselpark gestanden. Im Hintergrund haben wir den Baulärm gehört vom Umbau vom Anna-Seiler-Haus, von einem von den vielen Gebäuden vom Inselspital. Es war Anfang Dezember und kaum sind wir auf dem Spaziergang, hat es auch von Schnee und Kutte. Die Natur ist hier eingeklemmt zwischen Hochhäusern und Strassen, zwischen den Bedürfnissen nach Erholung im Park und den Dienstleistungen von einer Stadt, wie im Gesundheitswesen. In dieser Episode geht es darum ums Spannungsfeld von Natur und Spital, von der Biodiversitätsstrategie vom Spital und von der Klimaziel von der Insel. Zuerst gehe ich auf einen Spaziergang mit dem Stefan Müller, denn auch auf wenig Fläche kann man im Inselpark spezielle Sachen entdecken. Eine besondere Orchideenart zum Beispiel oder eine Fledermauskolonie. Dann switche ich zu Sabine Mannes, zur Co-Leiterin von der Fachstelle Nachhaltigkeit und zu den vielen Themen, an denen das Spital im Moment gerade schafft. Dann geht es nochmal zurück zum Stefan Müller und den Park. Denn das Ping-Pong ist der Normalfall in einer Stadt. Auch wenn man sich mehr Integration zwischen Natur und Stadt wünschen würde, wie wir gerade gehört haben.
Wir stehen hier vor dem Inselpark und den haben wir 2018 können so erweitern. Das hat man früher schon gegeben, aber wir konnten hier aufgrund unserer Überbauungsordnung den Park können erweitern. Wir konnten den grossen Parkplatz hier umwandeln in Grünfläche. Und die zwei Betonscheiben, die wir jetzt hier vor dran stehen, die symbolisieren so ein bisschen den Übergang vom urbanen Raum in den Park hinein. Es ist so ein bisschen ein Wechsel von der Stadt auf das Land und das war auch genau der Gedanke dahinter. Dass man den Leuten, die hier im Spital sind, irgendwo kurz eine Flucht in die Natur bieten kann.
Und das rein vom Sound her, oder, merkt man, wir sind mitten in einer Stadt, oder, weil da wird gebaut. Gerade im Hintergrund hat es Kräne, es surrt und macht. Kannst du vielleicht nur ganz kurz sagen, was da genau passiert da im Hintergrund?
Also, was man ja kennt vom Inselspital, ist das Betonhochhaus aus den 60er Jahren. Wir werden das zurückbauen und hier nebenan, genau vor uns, entsteht das neue Hauptgebäude, das 2023 wird in Betrieb gehen. Zurzeit sind gegen die 1000 Bauarbeiter drinnen am Arbeiten, am Innenausbau. Ein Riesenprojekt und genau vis-à-vis über die Strasse, über die Freiburgstrasse, haben wir eben den Park, wo wir den Leuten auch einen Zugang ins Grüne bieten können.
Okay, danke, das hilft schon ein bisschen. Oder hinten klopft es, da vorne sieht es ruhig aus. Ich sehe, es hat so etwas wie so Pagoden, oder wie nennen
ihr
das?
Das sind die Jurten. Das ist ein Kunstobjekt, das hat man mit einem Bauprojekt zusammen. Ist das ein Kunstwettbewerb, den man umgesetzt hat. Die Jurten sind vorher im Bauperimeter von dem Neubau gestanden. Die hat man dann gezügelt, da in den Park hinein, wo wir den neu erstellt haben, 2018. Und die betten sich jetzt hier eigentlich sehr schön in den Park hin und geben ihm auch eine gewisse Identität und Einzigartigkeit.
Hier sehe ich gerade etwas, hier ganz speziell so eine Rückzugsfläche gemacht für Tierli. Und ist es darunter irgendeine Bepflanzung, die jetzt einfach
durch... Das ist eine von diesen Studerrabatten, die wir bewusst erst nach dem Winter zurückschneiden. Und das Laub, das runtergeht von den Bäumen, das schaffen wir entweder noch rein schaffen als rausnehmen, dass eben genau die Insekten und auch andere Tiere sich da innen können zurückziehen und auch überwintern. Das ist vielleicht auch... Ja, ein Konzept, ich muss vielleicht da schnell ein bisschen ausholen, dass wir möglichst die Anlage möglichst naturnah pflegen und möglichst vielen Tier- und Pflanzenarten hier einen Lebensraum bieten. Das ist vielleicht im Spital nicht ganz so einfach, weil halt da, ja, Natur braucht ein bisschen Unordnung und das ist manchmal schwierig, so im Spital all die Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Das Spital hat eine sehr hohe Anforderung an die Hygiene und erwartet man, dass es geputzt ist und sauber ist. Das ist eine Herausforderung und wir haben das gelöst, indem wir eigentlich unsere Flächen so art zoniert haben. Wir haben wie drei Zonen gemacht bei uns in den Grünflächen. Wir haben so Zone 1, das ist wie die Visitenkarte vom Spital, das sind unsere Haupteingänge. Und dort tun wir eigentlich mit Wechselflor, mit Pflanzströgen, probieren wir Blumen anzupflanzen, die das ganze Jahr mühen, das ganze Jahr attraktiv sind. Und das schätzen die Leute auch sehr. Dort ist aber eher der Mensch im Vordergrund. Und die zweite Zone sind erst so die Aufenthaltszonen. Also wir haben, wie gesagt, ganz viele Bauarbeiter hier, aber natürlich auch ganz viele Mitarbeiter. Es sind über 8000 Mitarbeiter hier auf dem Platz. Wir haben ganz viele Patienten, Besucher, auch Passanten, Leute aus dem Quartier, die hier kommen spazieren. Dort irgendwo Aufenthaltsgebiet ist ganz wichtig und tun wir eigentlich Flächen möblieren, wo wir halt auch Rasen mähen, dass wir die Flächen möblieren können. Also der Druck auf die Grünfläche ist sehr gross und das ist auch gut. Die Leute sollen sich hier zurückziehen und aufhalten. Und darum brauchen wir die Aufenthaltszone. Und eben müssen wir auch Rasen mähen in gewissen Orten, aber es leitet mich ein bisschen über in die dritte Zone und das ist dann wirklich die Zone für die Biodiversität, überall, wo nicht wirklich der Haupteingang ist, wo man nicht gut möblieren kann. Dort ist dann Biodiversität im Zentrum, wo wir eigentlich alles dafür tun, dass es möglichst hohe Artenvielfalt ist. Wir setzen keine Pestizide ein und das ist schon seit Jahrzehnten. Die Insel ist schon weit über 100 Jahre an diesem Standort und ist immer extensiv gepflegt worden hier und durch das haben wir auch die hohe Biodiversität, eigentlich, wie wir sie heute haben.
Die können schauen, dass sie sich vor allem aufrechterhalten, sozusagen, weil es ist schon ein Stand da. Ich habe das noch eindrücklich gefunden, als ich habe dir vorher gesagt, ich habe heute Morgen noch ein Video geschaut, wo du drin vorkommst. Und da sieht man, wie du den Wechselflor am machen bist, dort unten vor der Haupteingang. Und man merkt schon, dass das muss man repräsentieren mit, da muss man es schön machen auch, damit sich nicht willkommen fühlen oder, und vielleicht sogar mal das Auge ein bisschen ausruhen können, wenn sie rein oder raus gehen. Und da ist eine ganz andere Welt, oder? Da kannst du, glaube ich, mehr naturbezogenere Lösungen.
Das ist so, wir merken einfach eben die Zonierung, sage ich, ist aus dem Grund so wichtig, dass man wie die verschiedenen Bedürfnisse abdecken kann und eher, sage mal, die naturfördernden Massnahmen auch kann, wie kann rechtfertigen und begründen hier im Spital, dass man wie alles unter einen Hut bringt. Vorne, die Wechselflorrabatte, wie gesagt, das ist das ganze Jahr attraktiv. Im Frühling sind 3000 Tulpen dort blühen, das ist immer ein Highlight für die Leute. Und bis in den Herbst rein blüht es dort und wenn man halt nachher hier in den Park hineinkommt, da ist nicht das ganze Jahr blüht, das ist ja viel abgestorbene Pflanzenteile, viel Totholz, Ästhäufe, Laubhäufe und das hat schon nicht ganz den gleichen Charakter, aber ich habe das Gefühl, so bringt man sie unter einen Hut. Obschon, dass ich muss sagen, ich möchte eigentlich das Thema Natur von der Haupteingang nicht ganz fortnehmen. Mir wäre es auch dort wichtig, dass man das dort thematisieren. Und wir haben ja gewisse Elemente auch bei den Haupteingängen, wo wir bewusst auch naturnah gestalten.
Wenn du es müsstest beziffern, hast du eine genaue Zahl dazu, wie viele Quadratmeter, sage ich jetzt, eher Zierflächen sind? Und andere, welche eher für die Biodiversität oder für Natur noch in Lösungen zur Verfügung stellen. Gibt's
da, das ist noch schwierig zu sagen. Ja, wir haben, also die Arealfläche ist gut 18 Hektar, die wir haben. Und von den 18 Hektar sind ganz viele natürlich Gebäude und auch versiegelte Fläche. Und wir haben zum Beispiel 2 Hektar rein Blumenwiese auf dieser Fläche. Aber wie viel das jetzt genau Wechselflor ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es ist recht wenig. Wechselflor würde ich sagen, es sind vielleicht 200 Quadratmeter, vielleicht so. Und dann gibt es ganz viele Pflanzkübel noch. Dort tut man mit Blumen arbeiten, die sind aber häufig in noch andere Nutzung, dass man das Parkieren kann verhindern kann, etc. So Sachen.
Aber das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.
Genau, ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind 95% sind naturnah. Und eben Pestizide kommen gar nie zum Einsatz. Zum Beispiel sind halt einfach dort sind nicht die einheimischen Pflanzen. Jetzt geht nur im Vordergrund halt, weil das ja vom ganzen Jahresaspekt nicht möglich ist. Aber auch das hat sicher seinen Wert für die Natur, ja.
Themen, die sich bei der Sabine Mannes in der Fachstelle Nachhaltigkeit stapeln, sind gross. Zum Beispiel wie in so einem riesigen Betrieb, wenn ein Spital nachhaltig geheizt wird. Oder es geht um Emissionen, wie neutral oder wie giftig die sind. Oder um Abfall. Auch dort gibt es normale Hausabfälle oder medizinische Sonderabfälle. Ich wollte darum zuerst wissen,
Sabine, es gibt so viele Themen im Bereich von Nachhaltigkeit in einem Spital oder um ein Spital herum. Hat denn dort drin die Natur überhaupt noch Platz oder ist das eigentlich eher etwas Nebensächliches im Verhältnis zu den anderen Themen?
Es ist sicher sehr weit, also Themenvielfalt, Nachhaltigkeitsthemen im Spital, über das geht vom nachhaltigen Bau, über die nachhaltige Beschaffung, über Mobilität. Aber eine von unseren strategischen Stossrichtungen ist Infrastruktur und Areal. Und dort ist Biodiversität sehr wichtig. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass man Klimakrise und Biodiversitätskrise nur zusammen lösen kann.
Was hast du das Gefühl? Ist das ein Thema, das ankommt, wo man dafür sensibilisiert ist, jetzt in einer Spitalführung? Verstehen die Anliegen, die ihr habt?
Das ist recht unterschiedlich von Person zu Person, wieder ein bisschen anders. Wir haben Leute zum Beispiel im Verwaltungsrat der Inselgruppe, die sehr sensibilisiert sind für die Themen und die Wichtigkeit sehen. Und wir haben auch in der Ärzteschaft, bei der Pflege haben wir Leute, die für die Themen sich interessieren. Manchmal sind es zum Beispiel Leute, die vielleicht noch Hobby-Ornithologe sind oder die zuhause gerne gärtnern. Und da kann man es wie auf einer anderen Ebene abholen als rein zu diesen medizinischen Themen. Und unsere Strategie war, dass man einfach die Leute probiert zu finden und dann die kann für die Biodiversitätsthemen gewinnen und damit so ein bisschen eine Trägerschaft schafft im Spital.
Und das heisst, es ist eigentlich eure, kann man das so sagen, eure Lobbygruppe?
Das ist ein Stück weit unsere Lobbygruppe, genau. Es wäre schön, wenn wir das mittelfristig auch ein bisschen ausbauen könnten, zu einem sogenannten Ambassadorensystem, also dass man noch viel mehr Leute hat, die so ein bisschen den Nachhaltigkeitshut anhaben und die sich für das Thema einsetzen. Die Schwierigkeit ist halt einfach, dass die personellen Ressourcen im Spital sowieso beschränkt sind. Momentan ist der Druck mit Corona sehr, sehr gross und es ist dann einfach nochmal etwas obendrauf, was mit dem Nachhaltigkeitsthema reinkommt.
Das mit dem Klima fängt langsam auch so ein bisschen ans Lebendige zu gehen. Also man fängt es auch vermerken, es wird eben heißer. Für alte Menschen ist es noch schwieriger, als es vorher schon war, alt zu werden. Es kommt noch ein Stressfaktor dazu. Es ist eigentlich erlebbar für Leute im Gesundheitswesen, oder ist das jetzt meine Fantasie, dass es so ist?
Das Bewusstsein wächst immer mehr für diese Themen. Wir sind auch schon aktiv kontaktiert worden von Leuten aus der Ärzteschaft oder aus der Pflege, sei es zum Thema Klima oder Nachhaltigkeit. Es gibt auch immer mehr Initiativen, die in diese Richtung gehen. Healthcare Without Harm oder Planetary Health, wo es genau darum geht, das Gesundheitswesen neu zu denken, gesamtheitlicher zu denken und auch den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der menschlichen Gesundheit und wie es unserem Planeten geht.
Die haben wirklich wahnsinnig grosse Themen, an denen ihr arbeitet. Wo bekommt ihr euren Strom her? Was ist es für eine Art von Strom? Was für Emissionen generiert ihr in die Luft hinein? Was entsteht für Abfall im Spital, wo vielleicht sogar noch speziellen Abfall ist? Also es gibt wirklich ganz viel, was ihr eigentlich im Griff bekommen müsst. Wo eigentlich auch so der politische Ziel besteht, dass die oben runterkommen, oder? Dass sie CO2-neutral werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Sag mal, was ist eure grösste Baustelle und wie arbeitet ihr daran?
Momentan steht sicher Klimaziel im Fokus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Inselgruppe demnächst ein Klimaziel verabschieden können, das nachher ein Dach gibt für alles, was nachher darunter an Massnahmen läuft. Sei das im Bereich Bauen, im Bereich Mobilität, im Bereich Ernährung. Man kann so viel unter dem Thema Klima dann zusammenfassen, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt momentan die oberste Priorität.
Was sind eure Haupthebel, die ihr so stellschrauben könnt, damit ihr wirklich Veränderungen in Gang setzen
könnt? Gerade beim Klimathema ist es wichtig, dass man so die grossen Hebel kann identifizieren kann. Und da zum Beispiel der National Health Service in England hat da sehr gute Studie dazu gemacht, Net Zero National Health Service. Und dort ist herausgekommen, dass eigentlich etwa 2/3 der Emissionen im Spital sind im Bereich der Produkte, von der Lieferkette. Also stecken in den Produkten, die im Spital gebraucht werden, sei das Medikament, sei das Operationsbesteck, sei das Anästhesiegas, was auch immer. Und hackerum ist das auch ein Bereich, wo es ganz, ganz schwierig ist, um die Emissionen zu senken. Dort muss man zusammen mit den Lieferanten irgendwie einen Weg finden, wie man zu klimafreundlicheren Produkten kommen kann. Dort sind wir da mit der Beschaffung, aber das ist ein relativ langer Weg, den wir nicht noch vor uns haben. Was ein bisschen aktueller ist, ist das Thema nachhaltiges Bauen. Da ist ja aktuell gerade viel am Tun auf dem Inselareal. Da entsteht das neue Anna-Seiler-Haus. Und das wird im Energie-P-Eco-Standard gebaut und ist eigentlich so ein Pilotprojekt jetzt im Spitalwesen, dass das in diesem Standard gebaut werden kann.
Was ist speziell an diesem Standort? Kannst du das mir ein bisschen erklären?
Das Ziel von Minergie ist natürlich einerseits Energieeffizienz, dass das Gebäude weniger Energie verbraucht. Der Zusatz Eco bedeutet, dass wir auch noch auf Themen Gesundheit, ökologische Baumaterialien schauen. Und das ist natürlich aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus auch sehr wichtig. Das heisst, alle Materialien, die auf der Baustelle verbaut worden sind, die müssen kontrolliert werden. Es gibt einen Katalog von Minergie Eco, was dort reinkommt. Es muss zum Beispiel FSC-zertifiziertes Holz sein. Es dürfen keine Materialien sein, die irgendwelche Schadstoffe freisetzen und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich alles mit eingeflossen.
Du hast es vorhin angesprochen mit den Lieferketten von Kleidung, Instrument und so weiter. Ein Spital hat, glaube ich, jetzt kaum die Möglichkeit, in die Lieferketten wirklich Entscheidungen hineinzutragen. Oder? Sie kann vielleicht am Schluss auswählen zwischen dem und dem. Aber wirklich die Innovation vorantreiben, jetzt zum Beispiel in der Bekleidungsindustrie, das müssen die eigentlich wie selber machen.
Das ist richtig. Also ein grosser Hebel ist sicher das Produktdesign. Und Produkte, die natürlich schon als Einwegprodukt designt sind, die haben schon einen gewissen Umweltfußabdruck. Das ist wie gegeben. Und dann müssen wir sagen, ja, dort müssen Johnson & Johnson und all die Medizinproduktehersteller aktiv werden und ihre Produkte anfangen anders designen. Hankerum hat das Spital gleich auch gewisse Einflussmöglichkeiten. Das hat gerade jetzt das neue Anna Seiler-Haus auch wieder gezeigt, das man eben in den Minergie-P-Eco-Standard gemacht hat. Dort hat es auch zuerst geheissen, gewisse Produkte können nicht in den Eco-Standard liefern. Das gibt es nicht auf dem Markt, die Materialien sind nicht vorhanden. Und da hat man schon den Vorteil, dass wenn man so ein grosser Bauherr ist wie die Inselgruppe, kann man da einen gewissen Druck ausüben und plötzlich ist es dann gleich gegangen. Klar gibt es die medizinischen Produkte, hochspezialisierte Geräte und so weiter, das ist schwieriger, aber wir brauchen ja auch WC-Papier, normales Papier, also normale Verbrauchsprodukte, wo man eigentlich mehr Spielraum hat auf dem Markt, was für ein Produkt das man genau will.
Und darum glaube ich, ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft sehr wahrscheinlich das Spannendes für ein Spital. Ist das etwas, was, sagen wir so, auf der Ebene von einer Leitung, von einem Verwaltungsort überhaupt ein Thema ist?
Bei uns in der Fachstelle ist Kreislaufwirtschaft definitiv ein Thema. Wir haben auch momentan schon Druckprodukte, die Cradle-to-Cradle zertifiziert sind von der Vögeli AG. Und es gibt auch in anderen Bereichen Ansätze, also in der Bauwirtschaft gibt es ja Ansätze bezüglich der Kreislaufwirtschaft und bei anderen Themen. Und wir sehen, dass auch auf Lieferantenseite wird es immer mehr zum Thema. Wir haben kürzlich am Lieferantentag teilgenommen. Die Inselgruppe kann einen Lieferantentag organisieren, wo dann ganz viele von den Lieferanten kommen. Und dann sind auch Leute auf uns zugekommen und haben uns eigentlich von sich aus darauf angesprochen. Und man merkt, dass jetzt dort langsam Konzepte auch vor sind. Wie man zum Beispiel auch mit recyceltem Plastikgranulat wieder ein Produkt herstellen kann. Ich denke, da tut sich langsam etwas in der Branche. Ja.
Und auf der Ebene der Direktoren verstopen die Anliegen oder findet man, dass es ein bisschen zweitrangig wichtiger ist? Auslastung, Bilanzen, Erfolgsrechnungen und so weiter.
Von der Fachstelle aus entscheiden wir sehr bewusst, entscheiden, welche Themen das wir aufträgen. Und momentan ist das Thema der Klimaziele, wo wir auf Ebene Direktion und Verwaltungsrat diskutieren. Und wenn wir dort mal ein Dach haben, kann man nämlich ganz viele Massnahmen unter dem Dach umsetzen, haben wir das Gefühl.
Wäre das eine Zahl, die ihr definieren würdet, oder würdet ihr etwas Qualitatives definieren, im Sinne von, das sind einzelne Teilziele, die ihr erreichen
wollt? Das wäre ein Jahr, das wir definieren würden. Also wenn natürlich einerseits das Jahr 2050, wo der Bundesrat gesagt hat, wir wollen gesamtschweizerisch bei Netto Null landen. Und was wir anstreben als Inselgruppe, ist ein Zwischenziel, 2035, wo wir gewisse Ziele schon erreichen kann. Also zumindest die Emissionen, die wir direkt beeinflussen können. Wärme, Strom, Geschäftsreisen und so weiter.
Mir ist aufgefallen, dass unter dem Punkt Mensch, also das ist eine von euren Wichtigkeitsdimensionen, von eurer Wichtigkeitsmatrix, Mitarbeiter sehr wichtig sind, aber die Patienten wenig vorkommen. Hat das damit zu tun, dass ihr eigentlich eine Art betriebliche Nachhaltigkeitsstrategie formuliert, die nicht unbedingt die Kunden betrifft? Oder was denkst du, was hat das für einen Grund?
Bei der strategischen Stossrichtung Mensch geht es eigentlich um die soziale Nachhaltigkeit. Und da zielen wir schon in erster Linie auf die Mitarbeiter ab. Genau. Wie geht es denen? Was haben die für Arbeitsbedingungen? Und bei den Patienten haben wir einfach wie weniger Ansatzpunkte, um dort darauf einwirken. Das läuft dann eigentlich bei dem Medizinbereich selber. Die haben dann gewisse Qualitätsstandards und Patientensicherheit und all diese Themen, die bei ihnen laufen, wo wir ein bisschen zu weit weg sind. Was man dort dazu kann sagen kann, ist, dass jetzt gerade bei dem neuen Allerseilerhaus ist zum Beispiel der Aspekt Tageslicht ganz wichtig gewesen. Also auch bei den Bettenetagen, oder? Wie viel Tageslicht hat man, wie tut man die Fenster ordnen, wie ist die Ausrichtung und so weiter. Ich denke, das spielt auch schon ein bisschen das Thema rein. Und ich sehe schon auch im Stefan Müller so ein bisschen Ambassador für diese Themen. Also auch bei den neuen Gebäuden sind ja Terrassen jetzt wahnsinnig üppig bepflanzt worden. Wenn man Glück hat, sieht man auch vom neuen Haus da auf den Inselpark über. Und also da bin ich überzeugt, dass das einen Effekt hat. Also sowohl auf Patienten als auch auf die Angehörigen und Mitarbeiter.
Wenn du dir etwas wünschen könntest für das Inselspital, was würdest du dir wünschen für das Inselspital? Wo, in welchem Bereich würdest du am liebsten gerne eine Veränderung sehen?
Das Bewusstsein für die Themen muss noch wachsen. Es ist in anderen Branchen in der Schweiz, habe ich das Gefühl, ist man diesbezüglich schon sehr viel weiter. Zum Beispiel im Detailhandel, mikroskopisch Nachhaltigkeit, schon ein ganz langes Thema, seit über 10 Jahren. Bei den Finanzinstituten, Banken, Versicherungen merkt man, es ist auch ganz fest im Kommen mit grünen Anlagen. Und im Gesundheitswesen fängt das erst langsam an. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, würde ich sagen, ich will so mit dem Bewusstseinswandel beschleunigen, dass es bei allen einen Klick macht und alle finden, aber klar, Klimakrise und Gesundheit und das hat einen Zusammenhang und jetzt müssen wir etwas machen. Aber also realistischerweise wird das natürlich noch ein paar Jahre gehen.
Zurück im Inselpark sind wir alles wie mehr vom Baulärm vom Anna-Seiler-Haus weggekommen. Vorbei an Krautsäumen, Insektenhotel, Rosenstude oder Nisthilfe. Der Stefan Müller hat mir zu den Vögeln auf dem Areal diese Geschichte erzählt.
Vielleicht noch, wenn wir jetzt da an der Dermatologie vorbeilaufen, sehen wir hier rechts oben die Kästen der Maussegler. Wo wir auch auf dem Perimeter von dem Neubau, der hier entsteht, haben wir ein altes Gebäude gehabt, wo die Maussegler daheim waren. Eine schöne grosse Kolonie eigentlich. Und wir haben auch dort, wo wir erfahren haben, dass das Gebäude dass es abgerissen wird, haben wir bereits ein Jahr vorher an der Dermatologie die Kästen hier aufgehängt. Und das ist begleitet worden von der Vogelwarte Sembach. Und wir haben dort so eine Musikabspielanlage aufgehängt und mit Geräusch die Vögel probiert anzulocken. Und im ersten Jahr, wo sie da waren, wo noch beide Angebote da waren, haben sie bereits die neuen Kästen umkurvt. Und im zweiten Jahr, wo eigentlich das Gebäude abgerissen war, also sie sind zurückgekommen und das nicht mehr gefunden, sind sie wirklich in die neuen Kästen. Und das war natürlich ein Highlight für uns. Ja, es hat richtig Freude gemacht. Und seitdem sind sie da und kommen alle Jahre wieder. Und wenn wir das nicht hätten gemacht, dann wären sie jetzt einfach fort. Und die Geräusche, alle, die Maussegler kennen, wissen, dass das, ja, die Geräusche, die zurückkommen, was das auslöst, das ist so etwas Schönes. Wenn wir das nicht mehr hätten, das wäre einfach schade. Ja.
Seitdem ich die kenne, schaue ich sie nämlich offen und dann sehe ich sie auch noch gerade. Oder? Das ist auch noch, und dann sind sie schon wieder um eine Ecke. Sie sind wahnsinnig diffige Vögel, ganz schnell.
Wir haben eigentlich nie eine grosse auf unserem Areal Obstbäume. Und ich finde das eigentlich sehr schade, dass man euch in der Stadt, also in der Stadt allgemein eigentlich in der Gartengestaltung sehr wenig Obstbäume, vor allem Hochstamm-Obstbäume einsetzt. Ja, wir haben hier, muss vielleicht schnell ausholen, wir haben hier, wo wir den Park gebaut haben, wie gesagt, den grossen Parkplatz haben wir können aufheben und haben eigentlich den Park aufgrund von der Historie, das früher mal war, wiederhergestellt. Und da hat mit den ganz alten Plänen von 1850 um, hat man gesehen, dass da hier schon ein Obstbaum hostet war. Und hat dann auch gesagt, ja, wir machen hier wieder so einen Hostet wie da vorne. Und da haben wir eben 2017 können die Bäume anpflanzen. Ein Hochstamm-Obstbaum hat verschiedene Bedeutungen. Es ist für die Menschen ist es ja, ein Obst, das man ernten kann. Man hat
etwas nehmen?
Ja, wir haben eben auf der Tafel dort haben wir auch draufgeschrieben, man darf dort wirklich ernten. Es ist klar, irgendwie ein Hochstamm mit der Zeit wird es schwierig, kommt man nicht gut her. Wir haben auch die Idee, dass man hier in dieser grossen Jurte rein kann, dann mit den Kindern von unseren Kitas, dass wir dann mit denen die Süssmost machen im Herbst, wenn es dann mal ein bisschen Ernte gibt. Das ist jetzt noch ein bisschen früh, aber das ist das eine Obst und zum anderen ist es halt von der Struktur her sehr ein wertvoller Baum. Es gibt einen Gartenrotschwanz, der selten ist, der hier im Bremgartenfriedhof auch vorkommt. Der zieht jetzt auch hierher, den haben wir schon mehrmals gesehen hier und der braucht solche Strukturen wie Hochstammobstbäume und da habe ich auch die Hoffnung, dass wir sie dann mal hierher bringen, dass sie hier auch werden brüten. Also, ja, also.
Es hat im Frühling die wunderschönen Blüten dran und man sieht, wie aus denen langsam aber sicher etwas wird.
Weil wenn man eben die Vögel will und die Tiere, wir haben ja Eichhörnchen und etc. Wenn man die Tiere will, dann braucht es einfach auch Strukturen. Und das ist ganz entscheidend, dass man Ästhäufen hat, Totholz, Altgrasstreifen.
Wenn ich jetzt hier schaue, habe ich trotzdem das Gefühl, es ist sehr aufgeräumt bei euch. Es ist so, geht dann wieder Inseln, wo es ein bisschen wilder zu und her geht. Oder? Und so. Zum Beispiel dort hat es irgendein spezielles Gras, oder? So ein bisschen anders ist als sonst. Aber es ist nicht wild.
Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir jetzt halt frisch die Wiese noch gemäht haben auf den Winter. Das ist, eine Wiese wird halt zweimal im Jahr eigentlich gemäht und ein grosser Teil wird auf den Winter auch gemäht. Wir haben jetzt hier noch eine Fläche, die wir bewusst nicht haben gemäht. Aber das macht jetzt natürlich ein bisschen das aus. Vor zwei Wochen hat es noch anders ausgesehen. Vielleicht noch zum Wiesenmähen. Da haben wir ein Konzept von den Schnittzeitpunkten. Wir tun sicher, wenn wir mähen, so, was man so sagt, ist so 10% Lastafel als Rückzug für die Insekten. Aber wir gehen dort noch ein bisschen weiter, dass eigentlich die neuen drei Schnittzeitpunkte haben, dass wir im August vielen Orten erst nicht machen. Und das eigentlich ganz. Das Gras ist immer auf einer verschiedenen Höhe. Also, wir haben immer so ein Drittel ist gemeint, ein Drittel ist halb hoch, ein Drittel hoch, kann man so grob sagen. Und das gibt ganz spannende Situationen. Der Ursprung war, als wir das angefangen haben, dass wir gewisse Flächen erst im August, im Mai, ist, dass wir hier auf dem Areal seltene Orchideen hatten, die hier sind aufgekommen, von selber. Die speziellste ist der Bienenragwurz, der hier wächst, wo in der Stadt Bern nur noch ganz wenige Stellen vorkommt. Und Bienenragwurz ist sehr, sehr eine schöne Orchidee. Also sonst sind die heimischen Orchideen sehr klein und zierlich und erinnern einem nicht so an die Orchidee, die man vielleicht im Kopf hat. Aber der Bienenragwurz kommt dem schon recht nach. Ja, von Blüten her, so ein bisschen, ja, die Orchideen aus den Tropen kommen, sind sicher noch grösser, aber der Bienenragwurz ist wirklich ähnlich und ist wunderschön. Eben in Bern gibt es ganz wenige Standorte, wo die noch vorkommt. Und wir haben es hier gefunden. Und er hat jetzt eigentlich gesagt, wir wollen potenzielle Orte probieren, dass sich der noch weiterentwickeln kann in der Anlage. Und hat jetzt die Stellen wie definiert, die wir erst im August meien, dass der wirklich auch absamen kann, wenn er vorkommt. Das ist so der Hintergrund. Nebst dem, dass wir vor allem Orchideen auf den Flachdächern haben. Das ist sehr schön. Wir haben verschiedene Flachdächer auf dem Areal, wo Orchideen wild sind. Und auch dort haben wir, wenn man das hat gesehen oder gefunden hat, hat man die Pflege angepasst, also der Schnittzeitpunkt.
Was ich jetzt so toll finde an dem, was du erzählst, ist, dass das wie eine andere Art von Gärtnerin ist. Oder? Man sagt nicht, was mache ich jetzt da? Okay, ich will die Farben und darum ich das mal das zusammenmischen und tue es dann dort hin. Sondern die haben einen Lebensraum. Irgendeine Pflanze kommt, weil es ihr dort gefällt. Und dann schauen die, dass die Lebensbedingungen für die Pflanzen optimal sind. Die reagieren das auf die Natur, oder? Die tun nicht agieren und sagen, so, und jetzt machen wir es so, sondern die schauen, was kommt.
Ich denke, es ist ein gestalteter Raum in der Stadt, das ist immer in dem Sinn künstlich. Aber gleichwohl, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier so viel wie möglich einfach für die Natur können machen und das unterstützen. Und mit der Biodiversitätskrise, die wir haben, finde ich es einfach auch eine Verpflichtung, wenn man im öffentlichen Raum ihrer Stadt so eine Fläche pflegt. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich wie eine Verpflichtung, dass wir dort das Maximum rausholen für die Natur. Weil wir haben hier nicht den Druck, dass wir irgendetwas produzieren müssen. Wir haben einfach eine Anlage, die wir pflegen, die möglichst attraktiv sein soll. Und da sind wir auch felsenfest überzeugt, dass sie umso attraktiver wird, je artenreicher und lebendiger dass sie wird. Und von dem her ist das ganz klar, dass wir dort ja, schauen, was kommt vor in diesen Lebensräumen und dort probieren gezielt auch zu unterstützen. Das ist, der ist auch in den 50er Jahren gepflanzt worden. Ist ein ganz spezielles Ding. Man sieht die Stacheln, die bis zu 15-20 cm lang sind, die extrem stark sind. Also, da lässt die nicht reingehen, für den Baum zu schneiden. Das ist ein natürlicher Fraßschutz von diesem Baum. Dort, wo der herkommt, gibt es Tiere, die dort durchklettern und den Baum fressen. Und er hat die Stacheln nur in den untersten 5 Metern. Wenn man weiter rauf schaut, ist kein einziger mehr. Es ist nur dafür zu sorgen, dass kein Tier da reinlaufen kann. Er ist nicht einheimisch, aber zum Beispiel sieht man, er hat sehr raue Rinden. Und der Baum ist zum Beispiel immer voll mit den Kleibervögeln, weil die genau das gerne, weil sie unten dran gehen, die Insekten suchen. Und dann sieht man doch auch, dass auch diese Bäume einfach euren Wert haben für die Natur. Also,
und er ist sehr
und er ist nicht invasiv, das ist so, genau. Und das ist, ja, hier ist Gartengestaltung ist auch wichtig, Gartenhistorie hat auch seine Wichtigkeit. Man muss ja, ein bisschen alle Aspekte mit einbeziehen.
Was hast du für einen Eindruck, was das Klima für eine Rolle spielt? Jetzt für wirklich gerade deine Umgebung, wo du hier immer drin schaffst. Also, spürst du einen Klimawandel? Oder siehst du es am Garten?
Ja, es sind so die klassischen Sachen, die wir merken. Das ist sicher die Hitzeinsel, die wir hier in der Insel auch haben. Die versiegelten Flächen, die sich extrem aufheizen. Das merkt man so also gut, wenn man im Sommer in den Park hineingeht, wie das ganz ein anderes Klima ist, als wenn man beim Haupteingang zum Beispiel vorne steht. Das merkt man sicher. Und dann haben wir auch die Baumarten, die Mühe haben mit genau dem Klimawandel. Das sind Buchen, die stark leiden bei uns. Wir haben ein paar Tannen, die auch Probleme haben. Und dann sind Eschen, die durch das Eschentrieb sterben, ganz schlecht weg sind. Also es ist nicht direkt der Klimawandel der Ursprung, aber ja, man merkt es schon auch hier bei uns, würde ich sagen, ja.
Dann hat es auch von Schneeregen oben runtergelassen und wir sind einen Moment in Schermen gestanden. Nur einen Moment, denn es hat zum guten Glück bald wieder aufgehört. Auf die letzte Etappe von unserem Spaziergang habe ich mich besonders gefreut.
Ich habe schon gesagt, wir haben so einen Kreuzraum umgesetzt als Fördermassnahme. Das war so eine Flora-Massnahme. Wir haben aber auch eine Fauna-Massnahme umgesetzt. Und das ist für die Fledermäuse. Wir haben in diesem Park festgestellt, dass es mindestens eine Kolonie hat von Zwergfledermäusen. Wir haben die bestimmt mit Detektoren, die man mit Ultraschallmessungen feststellen oder bestimmen, was es ist. Wir haben die bestimmt als Zwergfledermäuse und haben dann geschaut, was kann man machen für die noch weiter zu fördern hier und haben zum Teil Nistkästen aufgemacht, die man jetzt hier oben eine sieht. Das war eine Massnahme, weil man hier ja gesagt hat, jetzt sind wir hier bei den alten Bäumen und alte Bäume sind immer irgendwo so auch ein Risiko und wir haben hier ab und zu auch einzelne Bäume, die wir müssen fällen aus Sicherheitsgründen und jetzt haben wir nächstes Jahr haben wir so einen Baum, der da vorne dran steht, den wir müssen fällen. Man sieht hier die grosse Fußstelle, die er hat im unteren Bereich. Falls es Fledermäuse haben sollte, dass wir Ersatzangebote schaffen, wir werden nicht stemmen, dass wir zusätzliche Kästen an den Bäumen nebenan haben aufgehängt, werden wir den Baum auf 8 Meter Höhe abschneiden und den Stamm eigentlich lassen. Also das ein Totholzreservat, wo Insekten werden leben, auch vielleicht auch der Specht sich entfalten kann. Was wir weiter haben gemacht als Massnahme ist, von der Lichtverschmutzung her, die Fledermäuse brauchen wirklich das Dunkel in der Nacht. Wir haben den Park angeschaut und haben festgestellt, dass an gewissen Orten das Licht brennt. Wir haben dahinter das ganze Büro da hier, das wir sehen, von den Assistenzärzten. Das war die ganze Nacht hell gewesen, weil da sind ganz viele Leute ein- und ausgehen und niemand hat sich verantwortlich gefühlt für diesen Raum. Und wir haben dann mit ihnen ein Gespräch gesucht und geschaut, dass sie wirklich immer die letzte Person rausgeht, der das Licht löscht. Weil das Riesenbüro hat den halben Park eigentlich beleuchtet in der Nacht. Und so mit kleinen Massnahmen ja, kann man relativ viel erreichen, haben sie geführt. Das ist das andere. Und was wir auch noch gemacht haben für Fledermäuse, ist ein Schutzkonzept geschrieben, das wir eigentlich für die Insel jetzt haben, dass man bei Bauprojekten auch sensibilisiert ist und schaut, ja, haben wir vielleicht in diesem alten Gebäude irgendwo Fledermäuse, welche Massnahmen müssen wir treffen, wenn wir den Umbau machen? Da haben wir ein Schutzkonzept verfasst, spezifisch auf den Zug ausgerichtet.
Ich habe gestaunt, dass es überhaupt Fledermäuse hat in der Stadt. Und zwar Einerseits, einfach weil ich gedacht habe, es ist dann einfach zu viel Licht, weil, wie du vorher gesagt hast, Lichtverschmutzung ist ja sehr ein grosses Problem für sie. Aber ich habe mich auch gefragt, ob sie sich da wohlfühlen, so noch bei den Menschen.
Ja, ich denke, das ist nicht so das Problem. Aber sie sind nachtaktiv, von dem her gehen sich Menschen und Fledermäuse recht gut auswählen. Sie sagen ja, auch lange nicht gewusst, dass wir hier Fledermäuse haben. Bis sie es eben mal am Abend entdeckt haben. Und es ist wirklich, ich finde es ein wunderbares Schauspiel, wenn die am Abend ausfliegen und man sich beobachten kann. Was entscheidend ist, ist eigentlich einfach das Nahrungsangebot. Das muss da sein, weil grundsätzlich Gebäude haben sie eigentlich gerne, weil Fledermäuse, die brauchen so wie Korridore, wo sie sich beim Fliegen daran orientieren können. Also entweder sind das Baumalleen oder Hecken, aber auch einem Gebäude nah ist für sie notwendig, dass sie so die Struktur haben, wo sie dran nachfliegen können. Mit ihren Ultraschallen, genau, wo sie sich orientieren. Und von dem her ist eigentlich, sind Gebäude ganz, ganz gut. Was einfach fehlt häufig, ist das Nahrungsangebot. Eine Fledermaus isst in der Nacht bis zu 2000 Mücken oder Insekten. Also in dem Sinne noch ein sehr guter Nützling aus Sicht von uns. Darum braucht es einfach die Strukturen, dass es viele Insekten hat. Und aber der Kreuzum, den wir unten gesehen haben, das ist vielleicht noch ein kleines Detail, dort haben wir noch drauf geschaut bei Pflanzenwald, dass wir Pflanzen wählen, die auch in der Nacht blühen und die die Nachtfalter anziehen. Und dann haben wir dort auch noch ein Angebot für Fledermäuse in der Nacht, weil wir haben festgestellt, dass der Bereich, wo der Kreuzraum ist, genauso auf einem Flugkorridor liegt von den Fledermäusen, weil sie weiter hinten zu einem Teich jeweils Wasser trinken.
Das ist jetzt irgendwie ganz eine verrückte Kombination von Sachen, die du mir hier erzählst, weil wir kommen auf so viele Sachen in den Sinn. Einerseits, weißt du, hat man jetzt den Fledermäusen wegen Corona ganz ein schlechtes Image angehängt. Auf der anderen Seite, das erzählst du mir genau das Gegenteil. Sie sind die, die hier Insekten essen, die uns sonst wirklich stören. Oder? Und in einer Spitalumgebung willst du es auch nicht unbedingt geschnocken haben. Oder? Man sagt, also das sind die, auf Baseldeutsch, sind die, die noch das Blut saugen. Oder?
Ja, ich denke, sie haben wirklich zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Das ist grundsätzlich, kann man sagen, sie sind ein ganz wichtiger Teil von unserem Ökosystem. Aber leider sie sind immer so ein bisschen im Schatten von anderen Tieren. Wir kennen sie halt nicht so, es ist so ein bisschen das Unbekannte. Aber sie sind ein ganz wichtiger Teil. Und ja, sie können Krankheiten übertragen wie alle Säugetiere. Aber durch das, dass sie eigentlich nachtaktiv ist, ja, hat sie mit den Menschen praktisch keinen Reibungspunkt. Also wir dürfen sie ja bei uns nicht essen, zum Beispiel. Also dort kann man auch sagen, es gibt etwa 30 Arten in der Schweiz, Fledermäuse, und alle sind geschützt. Und schon das allein tut eigentlich legitimieren, dass man wirklich zu einer Sorge hat und sie eigentlich muss fördern. Und eben auch sehen, dass sie für uns wirklich auch ein Nützling sind. Die 2000 Mücken isst eine allein in der Nacht, dass sie vielleicht ein paar Mücken einem nicht stechen. Ja.
Ist der Aufwand, den die treiben müssen, dass sie hier halten können? Also wirklich mit den Leuten reden, machen das Licht ab und Schutzkonzepte entwickeln und entsprechende Pflanzen ansehen und so weiter. Ist das nicht ein sehr grosser
Aufwand? Nein, ich denke es eigentlich nicht. Das ist, also wir pflegen die Anlage in dem Sinne nicht mit mehr Aufwand wegen der Fledermäuse. Wir machen einfach gezielt Massnahmen, die das unterstützt. Wir schneiden gewisse Sachen eben weniger schneiden sogar. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Aufwand grösser ist. Was entscheidend ist, ist das Fachwissen, dass mehr Leute, die das hier pflegen, dass wir sensibilisiert sind. Denke, das ist ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, dass wir, die so eine Grünfläche pflegen, dass wir eben Leute sind, die hier angestellt sind und das über Jahre so begleiten können und wie die Qualität auch sicherstellen können. Ich denke, wenn das jetzt irgendwelche externen Firmen würden pflegen, wäre die Qualität nie und nimmer sichergestellt.
Genau, also ich glaube, das Beobachten, das kontinuierliche Beobachten, ist so wahnsinnig wichtig bei euch, oder? Da ist wieder eine Idee, die wir vorher nicht hatten. Da haben wir es plötzlich Fledermäuse oder sehen sie zum ersten Mal. Wer hat das gedacht? Und da kommt vielleicht alles und jenes. Ich glaube, das hat wirklich mit dem Kontakt, mit dem jahreszeitlichen Wandel, mit dem täglichen Kontakt mit dem eigenen Areal
zu tun. Und mit der Identifikation, oder? Auch unsere Mitarbeiter, die sind mit Liebe und Seele dabei und seit Jahren und haben ja auch sehr Freude, dass sie eben so Sachen entdecken und so macht es so viel einfacher, irgendwie das zusammen weiterzubringen. Ja.
Also wir haben jetzt den Inselpark, der so eine grüne Lunge ist vom ganzen Areal. Und ich fände es schön, wenn das Grüne und die Gebäude das in eins hineinfließen. Dass man einfach sagt, hier ist jetzt der Park und der Rest ist versiegelt. Dass man wirklich das wie ganzheitlich anschaut und die Gebäude, die möglich begrünt und eben vielleicht auch einen Nistkasten in einem Gebäude innen, dass das auch in einem Neubau einfach ein Standard ist, dass wenn man ein Gebäude baut, schaut, man kann irgendwie noch etwas machen, vielleicht auch für die Vögel. So weit sind wir heute noch nicht ganz und das wär sicher mein Wunsch.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Stefan Müller und der Sabine Mannes ganz herzlich für ihre Zeit. Und hier noch zum Schluss. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen. Oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.